Grüß Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und heute mit einem Mann, der als Kind eine ganz schwierige Prognose hatte von Ärzten und auch Schule. Hüftdysplasie, Klumpfuß, hochgradiges ADHS. Ja, quasi nicht mehr therapierbar, wie es damals hieß. Doch das zugegeben schwierige Kind von damals entwickelte sich und wurde irgendwann Triathlon-Europameister und bewältigte sogar den härtesten Sportwettkampf der Welt, den Ironman auf Hawaii. Wie es ist, wenn nur wenige auf einen setzen, wie man auch mit schwierigen Prognosen umgehen kann und warum es nicht schadet, die eigene Komfortzone zu verlassen. Darüber dreht sich das heutige Gespräch. Herzlich willkommen. Servus Florian Wildgruber.
Servus Matthias, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht für alle von weg, wir kennen uns schon relativ lang, deswegen duzen wir uns ja.
Genau.
Flo, was darfst du sagen, war dein größter Erfolg im Leben bisher?
Ach, mein größter Erfolg. Es gibt da so den Spruch, hast du schon mal was Großes auf die Beine gestellt im Leben, dann hast du ja mich immer wieder. Also ich glaube, dass der größte Erfolg immer relativ ist und wahrscheinlich auch immer von Lebensphase zu Lebensphase variiert. Vor 5, 6, 7, 8 Jahren war mit Sicherheit Ironman Hawaii das größte für mich. Das hat sich aber im Laufe der Zeit natürlich geändert und es sind viele andere Herausforderungen dazugekommen, wie das klassische Leben heute spult, es kommt mir was dazu, es kommt mir was weg. Also von dem her würde ich einfach tatsächlich sagen, die Art und Weise, das Leben gemeistert zu haben, bin ich ganz, ganz happy.
Ich glaube, früher hätten wir sofort gehofft oder gedacht, dass du sofort gleich sagst, ja, Europameistertitel Ironman Hawaii, aber so wie ich kenne dich ja schon eine Zeit, dass du das gar nicht so auf die große Waage setzt, diesen Erfolg.
Also, wie gesagt, damals war das Größte für mich, weil da habe ich drauf hingearbeitet und es war natürlich eine Riesenbestätigung für mich, das hinbekommen zu haben, vor allem nachdem ja doch viele das vielleicht auch nicht für Möglichkeiten haben. Und es relativiert sich halt einfach mit der Zeit. Es gibt den Spruch, so gehabt zu haben, befreit vom haben wollen. Wenn es das mal gehabt hast, dann verliert das natürlich so ein bisschen an Zauber. Aber nichtsdestotrotz bin ich da stolz drauf, da hinkommen zu sein. Aber am Ende ist es, glaube ich, wie so oft im Leben von großen Sachen, wo man sich viel erwartet. Am Ende ist und bleibt man der Mensch, der man vorher war. Egal, ob das jetzt ein Europameistertitel ist, ein Olympiasieg, ob das ein Lottogewinn ist. Am Ende pendelt sich's immer wieder da ein, wo es davor war.
Ja. Okay. Nehmen wir uns mal mit. Was warst du für ein Kind?
Ein lebendiges.
Ist das jetzt positiv oder negativ?
Das kann man sagen, wenn man mag. Also ich würde tatsächlich, lebendig trifft es sehr gut. Es gibt so in Seminaren immer mal wieder so eine Aufgabe, beschreibt dein Leben oder den Titel des Buches deines Lebens in einem Wort. Und das wird bei mir tatsächlich lebendig, glaube ich, ganz gut treffen. Lebendig heißt, es war gerade mit dem ADS in der Schulzeit oder im Verein generell ein schwieriges Thema, weil natürlich war durch die Hyperaktivität schwer an einen Stuhl zu binden, sage ich jetzt mal. Und von dem her hat das natürlich zu viel Problemen geführt. Ich habe halt das ganz große Glück gehabt, dass ich trotzdem Leute gehabt habe, die mich da nicht aufgeben haben, weil gerade wenn dann das Umfeld nicht passt, dann wird es für so ein Kind sehr, sehr schwierig und das merke ich selber, ich bin viel in Schulen unterwegs mit Seminaren, dass manche halt das Glück nicht haben und dann wird es tatsächlich echt schwierig.
Ja, du hast dich in einem Buch sogar mal als Mängelexemplar bezeichnet, habe ich mal gelesen. Wie viel darfst du heute in der Rückschau selber auf dieses Mängelexemplar setzen?
Also es ist auch hier wieder retrospektiv ein bisschen einfacher, als wenn man in der Situation selber drin ist. Wie gesagt, in Schulen, wenn ich in den Seminaren bin, in Workshops bin, sind das meistens Kinder und Jugendliche, die auch schwierig zu handeln sind, sage ich jetzt mal. Aber die Frage ist ja nicht, oder meine Aufgabe ist ja nicht zu sagen, okay, du bist schwierig,
Stempel drauf,
entweder du magst oder magst nicht, sondern meine Aufgabe ist es, in der Situation herauszufinden, wie komme ich an diese Person ran. Ja, also von dem her würde ich mittlerweile da mehr drauf setzen, als wie ich vielleicht früher getan hätte. Von dem her auch hier im Nachhinein immer einfacher.
Du hast es gerade schon selber angesprochen, Diagnose ADHS. Wie hast du das als Kind selber realisiert? Oder hast du das überhaupt realisiert, dass das eine Diagnose war?
wenig. Also natürlich habe ich es bis zu einem gewissen Grad realisiert, dass das ein bisschen anders ist wie bei den meisten anderen, was natürlich auch an harte Fakten festzumachen war, wie dass ich auch mit der Psychologin zum Tor gehabt habe irgendwann relativ früh, oder weil es einfach auch nicht mehr ging. Es war ein soziales Miteinander in der Schule nicht möglich. Nie, weil ich was Böses gemacht habe, sondern einfach, weil ich immer schlicht und ergreifend super, super nervig war.
Aber das hast du selber gemerkt, dass du als Kind Florian nervig warst, oder hast du das ausgeblendet gehabt?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich gemerkt habe, dass ich nervig war. Ich habe nur gemerkt, dass ich keinen Anschluss finde. Also das war mit Sicherheit der gravierendste Punkt zu sehen. Es ist unglaublich schwer, einen Anschluss zu finden, auch bei Gleichaltrigen, vor allem bei Gleichaltrigen. Und das war mit Sicherheit nicht easy zum Handeln. Ja.
Okay. Du hast einem anderen deiner Bücher geschrieben, dass dir der Begriff Störung in Bezug auf das ADHS überhaupt nicht gefällt, sondern du das eher als, Zitat, Wackelkontakt in den Synapsen bezeichnen würdest. Ist unser Umgang mit der Diagnose ADHS zu radikal?
Zu radikal ist vielleicht relativ. Also der mit Sicherheit schwierigste Faktor in dem ganzen Thema ist die Möglichkeit der Therapien. Das heißt, es gibt einfach viel zu wenig Möglichkeiten, viel zu wenig Therapeuten. Und dementsprechend wird das halt vielleicht auf eine gewisse Weise hemdsärmlich behandelt, das Thema. Es ist auf der einen Seite eine Diagnose oder ein Thema, das echt, echt herausfordernd ist. Auf der anderen Seite ist es ein Riesengeschenk, wenn man damit umgeht. Es gibt diesen schönen Vergleich, ADHS ist wie Ferrari haben mit Fahrradbremsen. Du hast extrem viel PS, aber die Gefahr, halt die PS irgendwie gegen die Wand zu setzen, ist halt auch relativ groß.
Ja, wir merken das im täglichen Umgang mit den Schülern. Ich weiß jetzt nicht genau, müssen wir unsere Schulpsychologinnen fragen, aber der Faktor derer, die übermäßig intelligent sind im ADHS-Bereich, ist ja auch relativ hoch. Also das sind oft, wie man in Bayern sagt, man sind gescheite Kinder, die aber eben, wie du sagst, den Ferrari fahren, aber halt den nicht ausfahren können, vielleicht auch den Führerschein gar nicht dafür haben.
Ja. Es muss nicht unbedingt die Intelligenz immer sein, aber vor allem auch der Fokus. Also ein ADHS-Kind lässt sich unglaublich schnell ablenken. Auf der anderen Seite hat ein ADHS-Mensch, sage ich jetzt mal, einen Hyperfokus. Das heißt, wenn es was interessiert, dann geht da der ganze Fokus drauf. Und das ist der Grund, warum viele Leute, die im Sport extrem gut sind oder im wirtschaftlichen Kontext extrem gut sind, oft auch ADHS-Menschen, weil die es schaffen, den Hyperfokus da drauf zu legen.
Ja. Ich merke das an mir selber. Also ich habe die Diagnose nicht gehabt, weil das vielleicht Ende der 1980er Jahre auch noch viel zu früh war. Aber ich merke schon auch, dass ich in gewissen Bereichen wahnsinnige Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren. Hyperaktiv bin wie du auch. Und ich habe aber dann auch Phasen, wo ich mich brutal drauf konzentriere und da dann überperforme vielleicht zum Teil sogar und dann andere Bereiche wieder liegen lasse. Gehen wir mal wieder zurück. Wie ist dann bei dir weitergegangen als die Diagnose da? Aber hat sich da radikal was geändert?
Also mit der Diagnose selber hat sich jetzt radikal noch nichts geändert. Man hat halt versucht, mit Psychotherapie da ranzukommen, mal zu schauen, wie kann man damit umgehen, weil auch zu meiner Zeit war das jetzt noch nicht die absolute Standarddiagnose. Und dementsprechend war halt der Weg dahin auch viel Trial and Error, also früh probieren und schauen, was funktioniert. Ja. Und das hat tatsächlich im Laufe der Zeit immer besser funktioniert. Und nochmal ein ganz, ganz entscheidender Aspekt dabei war halt einfach das Umfeld. Wer ist da um mich herum? Wer unterstützt mich dabei? Weil wenn du immer gesagt kriegst, was du nicht kannst, was nicht funktioniert, dass du einfach nicht passt, so wie du bist, dann wird es extrem schwierig.
Das ist ja eine interessante Geschichte. Bei dir Ende der 1990er Jahre war das ja noch relativ neu. Also da war ja ADHS, wenn mich an meine Schulzeit erinnere, ich habe teilweise in manchen Klassen gar keinen gehabt, der offiziell diese Diagnose hat. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Du hast das Umfeld gerade selber angesprochen.
Um ganz ehrlich zu sagen, ich weiß gar nicht. Also ich war recht jung, ich war in der Grundschule, also das war dritte, vierte Klasse sowas. Da habe ich das jetzt noch nicht so im Detail wahrgenommen. Ich habe halt nur wahrgenommen, okay, es gibt ein paar Leute, das waren meine Eltern, das war meine Oma vor allem auch, die da viel Zeit investiert haben, mich dahin zu begleiten, dahin und da unterstützt haben. Und dementsprechend war das immer dabei. Also dementsprechend habe ich das gar nicht als außergewöhnlich empfunden in dem Moment.
Heute wird ja ganz viel, du hast gerade Therapien angesprochen, dass du Psychotherapien gehabt hast, heute wird ja ganz viel auch medikamentös behandelt. War das bei dir auch so?
Tatsächlich war das irgendwann auch so. Das ist ein sehr diffiziles Thema, weil gerade aufgrund der Tatsache, dass es wenig Therapieplätze gibt oder wenig Möglichkeiten der Therapie, wird halt dann manchmal vielleicht auch das Medikament zu früh verschrieben. Meine Mama ist selber Ärztin und die hatte massive Angst, den medikamentösen Ansatz dann tatsächlich zu beschreiten. Aber es ging schlicht und ergreifend nicht mehr. Es war nicht darstellbar, es wäre schulisch nicht mehr gegangen, es wäre wahrscheinlich unsere Familie zerbrochen dran, es war einfach nicht mehr darstellbar. Und die Medikamente haben in dem Moment tatsächlich einen kompletten Change gebracht. Ja, das heißt, natürlich bin ich in dem Moment, sobald ich ein Medikament genommen habe, ruhiger geworden, aber auf einmal ist auch was anderes rausgekommen. Das heißt, ich habe mich besser konzentrieren können und vor allem, was für mich ein Wahnsinnserlebnis war, ich kann mich nur erinnern mit den Medikamenten, als es angefangen hat, wir hatten einen Ausflug mit, damals war ich bei den Ministranten, wir hatten einen Ausflug und auch da war es davor eher so, einen Anschluss finden war schwierig. Und dann war dieser Ausflug und ich hatte Medikamente zu dem Zeitpunkt gerade frisch angefangen gehabt und auf einmal habe ich gemerkt, dass mir die Leute anders wahrnehmen, dass mir die Leute mögen. Auf einmal habe ich Freunde gewonnen. Ja. Ja. Und das war für mich so ein totales Wow-Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, ich habe mir doch jetzt, ich bin ja immer nur der ich vorher war. Ja. Ja. Nur es war halt einfach ein bisschen ruhiger, sage ich jetzt mal. Und im Laufe der Zeit, ich habe dann auch Nebenwirkungen gekriegt für die Medikamente. Also
ich habe
Bluthochdruck bekommen. Dementsprechend haben wir die Medikamente irgendwann dann abgesetzt. Und jetzt ist aber der spannende Punkt, ja, es ist ja nicht wieder komplett zurückgeswitcht und das ADS wird immer bleiben, sondern du lernst einfach mit der Zeit umzugehen damit. Du lernst es zu regulieren. Und das ist eigentlich die zentrale Erkenntnis.
Oh, du hast das als Kind wirklich an dir selber festgestellt, bewusst. Du hast jetzt Tabletten genommen und auf einmal war das
komplett. Das haben wir an meiner Handschrift gesehen. Also ich habe Tabletten genommen, eine halbe Stunde später habe ich andere Handschrift gehabt.
Ja, ist interessant. Ich bin Deutschlehrer und oft kommt der erste Ansatz, ja, da kennt vielleicht ADHS, da sehr oft von den Lehrkräften, von den Deutschlehrern, weil die früh Aufsätze lesen und sagen, hey, das ist eigentlich ein intelligenter Kerl, aber die Schrift, ich habe nicht Ägyptologie studiert, ich kann es nicht entziffern. Und das ist dann schon ab und zu der Ansatz zum sagen, ah, da müssen wir vielleicht mal schauen. So in der Rückbetrachtung ist also die medikamentöse Behandlung das einzig Wahre oder sagst du in der Rückschau, hätte man vielleicht anders in den Griff kriegen können?
Definitiv sage ich nicht, das ist das einzig Wahre, weil es schlicht und ergreifend Medikamente sind, die Nebenwirkungen haben können, ja. Genauso wie andere Medikamente ebenso. Es ist die Kombination aus dem Ganzen. Wenn du Medikamente nimmst und sonst nichts veränderst, nicht lernst damit umzugehen mit der Diagnose, dann wird es danach keinerweise besser werden, ja, sondern es ist die Kombination daraus, eben diese Medikamente, es selber zu realisieren, wir wirklich dadurch das Umfeld weiterhin zu haben. Also von dem her ist es mit Sicherheit eine Kombination aus vielen Dingen.
Also müsste es irgendwelche Stellen vielleicht geben, die auch für das Umfeld Schulungen und Unterricht anbieten wird. So höre ich das raus?
Es wird mit Sicherheit wahnsinnig helfen. Gerade in der heutigen Zeit, wo das immer mehr wird. Es wird nicht das ADS mehr, sondern es wird sichtbarer. Also ich habe vor einiger Zeit in der vierten Klasse einen kleinen Workshop gemacht. Natürlich vierte Klasse, das ist nochmal was anderes, wie jetzt, wenn die Ehrlich? Schüler 15 sind. Die waren schon sehr bei der Sache, aber was extremst auffällig war, von diese 18 bis 20 Kinder, die da geguckt sind, haben mindestens die Hälfte währenddessen am Pulli rumzupft und da mal kurz und den Fuß hoch und den anderen Fuß runter. Und du hast einfach gemerkt, es ist unglaublich schwer für Kinder im Allgemeinen still zu sitzen.
Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, also zu meiner Zeit war halt diese Diagnose vielleicht noch nicht so verbreitet, aber zu mir haben immer wieder Mitschüler und Lehrer gesagt, jetzt kannst du nicht einmal endlich den Stift stehen lassen. Und ich habe das oft gar nicht gemerkt, dass ich mit dem Stift, die brauche ich heute noch, wenn ich irgendwo bin, ich muss immer einen Stift in der Hand und mit dem rumspulen. Das stimmt schon, was du sagst, die Sichtbarkeit wird halt mehr. Wahrscheinlich waren die Kinder schon immer da. Ich war vielleicht jetzt nicht hochgradig ADHS diagnostiziert gewesen, aber schon in einem gewissen Bereich. Ich habe zum Beispiel aufs Psychologie-Staatsexamen gelernt und da gibt es dann so Checklisten, falls sie 7 von 14 mit Ja beantworten können. Und da bin ich das erste Mal da geguckt und habe mir gedacht, boah, fuck, das ist ja. Und dann, okay, jetzt weiß ich was. Aber ich habe dann da das erste Mal auch für mich gemerkt, warum ich mich nicht konzentrieren kann. Was kennen wir aus dem ganzen Lernen im Umgang mit schwierigen Prognosen? So dieses bayerische Wertschuh irgendwie?
Selten werden Dinge, die schwierig oder kompliziert sind, einfach so. Selten, ja. Tatsächlich der Umgang miteinander und die Bereitschaft, sich wirklich die Zeit für den anderen zu nehmen. Und ich formuliere es mal ganz, ganz drastisch. In die Seminare, die ich mache für die Kids, ist wirklich heftig manchmal. Also ich war vor ein paar Wochen in Berlin in einer Mittelschule, was wirklich extrem war. Und ich formuliere es jetzt einfach mal so, wie es im Kopf ist. Ich denke mir da manchmal bei einem Schüler, was bist du für ein Scheißkind? Ja. Der Gedanke kommt. Der kommt sofort. Aber der zweite Gedanke, der bei mir kommt, ist, ich habe viele Menschen in meinem Umfeld gehabt, die sich den gleichen Satz bei mir früher gedacht haben. Und trotzdem hat es Menschen gegeben, die mir geholfen haben. Das heißt, sich darauf einzulassen, warum ist denn der so, wie er ist? Ja, da war zum Beispiel ein Schüler dabei, der hat sich extrem aufgeführt und war schwierig und ist dann ausgeflippt. Der ist dann in der Pause nochmal zu mir hergekommen, hat sich bei mir entschuldigt. Die Lehrerin hat dann so gesagt, ja, schwierig daheim, der kommt heim. Das Erste, was passiert, der kriegt vom Vater eine auf die Schnauze. Und dann merkst du, okay, es hat einen Grund, warum Kinder warum Kinder so sind, wie sie sind in vielen Fällen. Und das ist eigentlich die große Aufgabe, sage ich jetzt mal, für, egal ob das ein Lehrer sind oder Menschen in Vereinen sind,
ja, immer,
Trainer,
ja,
sich darauf einzulassen.
Und also Kinder nicht einfach Zeit zum Lassen, sondern...
Zumindest mal anzunehmen, wenn es schwierig wird. Was steckt dahinter? Ja.
Ende der Kindergartenzeit hat es bei dir dann geheißen, ja, nicht schulfähig, warum?
Ja, es gibt ja dann meistens so einen Test, um zu schauen, okay, ist dieses Kind schon bereit, in die Schule zu gehen? Ja. Und bei mir war es dann genauso, ich bin im Juli geboren, dementsprechend bin ich so an der Grenze, mit 6 oder gehe mit 7 in die Schule und ich sollte halt mit 6 in die Schule gehen, was ich auch wollte. Aber es war halt dann einfach so, na, das funktioniert nicht, der kann nicht eben still sitzen oder der gerade, ich weiß gar nicht, was man alles macht.
Aber hat das Jahr einen Unterschied dann gemacht?
Wiefern machst du einen Unterschied?
Ja, aber du gesagt hast, mit 6 hat es geheißen, der kann noch nicht still sitzen, also ich kann mir nicht vorstellen,
dass das hat mit Sicherheit keinen Unterschied, das kann ich heute noch nicht. Ja, also von dem her, es war für mich damals ja gar nicht so spürbar, als Kind, dass da irgendwas nicht passt. Ja. Von dem her cool, das ist gar nicht so genauso. Okay.
Ja. Ja, du bist dann irgendwann in die Schule gekommen, in die Grundschule und dann weiterführende Schule, aber irgendwann warst du Stammgast beim Schulleiter, hast du selber mal gesagt. Und die Schule hat sogar irgendwann deine Eltern kontaktiert und Ultima Ratio, was ich ganz furchtbar finde, Eltern anzurufen und zu sagen, Maßnahmenkatalog ausgeschöpft. Kannst du das in der Rückschau verstehen, dass die Schule so reagiert hat?
Der Satz, der Maßnahmenkatalog ist ausgeschöpft, der kam von einer Lehrerin, die mich sogar extremst unterstützt hat. Das war in der Grundschule, die liebe Frau Huber, die wirklich ein Seele von Mensch war und ist. Und tatsächlich kam der Satz von ihr, weil halt einfach alles dafür gemacht wurde, damit ich irgendwie da drin weiterhin
bestehst in dem System.
In dem System, ja. Ich habe das damals ehrlich gesagt gar nicht realisiert. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ja. Also ich habe das so Stück für Stück im Laufe der Jahre miterlebt oder gehört von meinen Eltern, wie das war. Und das, also rückblickend ist nur, bin ich auf nur viel mehr dankbar. Also von Jahr zu Jahr werde ich da dankbarer dafür, dass die das nicht aufgegeben haben,
ja. Aber du hast vorher gesagt, man braucht ja für solche Kinder, die ADHS haben und andere Diagnosen, jemand, der an die klappt, aber ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo es dann auch nicht mehr geht, wo man dann sagen muss, so und jetzt ist Maßnahmenkatalog und sind die Hände gebunden als Schule?
Mit Sicherheit gibt es das. Also mit Sicherheit ist es so, ab einem gewissen Punkt, wenn es dann wirklich nicht mehr geht, weil, ich meine, wenn der normale Unterricht nicht mehr möglich ist, weil einer drin ist, der alles komplett zerlegt, dann wird es irgendwann echt schwierig.
Also ist es bei dir so weit gegangen, dass das nicht bloß für den Lehrer nervig war, ja, dann ich habe auch Schüler, um die muss ich mich halt besonders kümmern, das mache ich, weil das mein Job ist. Aber war das bei dir so weit, dass du alles gesprengt hast, den ganzen, so es gibt ja halt den Begriff Systemsprenger.
Also in der Schule würde ich jetzt mal tatsächlich manchen nicht immer sagen, dass ich alles gesprengt habe. Es ist halt einfach nervig, wenn der Lehrer spätestens alle fünf Minuten mir mahnen muss oder ich irgendwas machen muss. In der Grundschule war es immer ganz witzig. Wir hatten so ein Diktat, das haben wir am Montag gekriegt und dann hat man im Laufe der Woche das Diktat üben können daheim. Und am Freitag ist das diktiert worden und dann hat man geschaut, wie viele Fehler hat man da. Und ich habe dieses Diktat im Laufe der Woche so oft als Strafaufgabe aufgekommen, dass ich die immer null Fehler gehabt habe am Freitag. Ja, ich habe sogar Strafaufgabenheft gehabt, wo ich dann total stolz drauf war. Aber mit so Maßnahmen bewirkst du halt bloß bis zu einem gewissen Grad was. Ja. In Vereine war es dann tatsächlich nur schwieriger, wenn du einen Sportverein hast, ja, wo du jemanden drin hast, der halt einfach nicht das macht, was ansteht, sag ich jetzt mal. Ja.
Freilich. In der Schule ist dann irgendwann so weit gekommen, dass sogar Eltern eine Petition gestartet haben, dich von der Schule zu entfernen. Was macht sowas mit einem Kind?
Auch hier nochmal, das ist in dem Moment gar nicht so extremst bewusst. Ich glaube tatsächlich, dass das für ein Kind ganz viel unterbewusst aufgenommen wird. Und vor allem auch dieses Gefühl in einem steht, ich bin nicht gut so. Irgendwas passt nicht. Ja. Irgendwas scheint mit mir anders zu sein wie mit anderen. Und das sind ganz viele einzelne Sachen. Wie heute zum Beispiel dann auch so eine Petition, die entsteht. Ein Kind ist unglaublich, um diesen Begriff mal zu verwenden, resilient, also widerstandsfähig, steht immer wieder auf. Ein Kind guckt gar nicht anders. Also
muss ja aufstehen.
Ein Kind stirbt nicht einfach, sondern ein Kind hat so viele Strategien, um durch schwierige Zeiten durchzukommen. Aber es bleibt auf eine gewisse Weise irgendwo immer irgendwas hängen, wo man dann vielleicht auch schon beim Thema dann sagen, warum komme ich denn zum Leistungssport irgendwann? Ja. Ja, warum mache ich das? Warum tut man sich das an? Ja. Hängt ganz früher damit zusammen, es anderen beweisen zu wollen. Zu sagen, okay, ich gehöre dazu. Wenn ich Erster werde beim Triathlon, dann applaudieren die Leute. Dann kriege ich Anerkennung. Die habe ich früher nicht gekriegt. Also das sind ganz, 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 ganz viele Sachen, die zusammenspielen.
Aber ich stelle mir das grausam vor, dass da Eltern kommen, die anderen Eltern vor die Nase knallen. Ein Kind muss weg aus dieser Schule. Was hast du dir in dem Augenblick von unserem System Schule gewünscht?
Boah, in dem Moment wahrscheinlich von der Schule selber gar nichts, weil ich habe das nicht umrissen, was passiert. Es war eher so die Sache, ey, was ist denn los? Ich mach doch gar nichts. Ich hab meinem ganzen Leben noch nie jemandem auf die Schnauze gehauen. Das war für mich nicht greifbar.
Weil du einfach so warst, wie du warst.
Ich war einfach so, wie ich war. Und es war spannend, weil es hat in meinem Leben ja Menschen geben oder auch Situationen geben, in denen ich komplett der sein konnte, der ich war. Dementsprechend war das echt schwer greifbar.
Ja. Die ADHS-Diagnose war ja das eine und dazu ist bei dir aber auch noch gekommen, dass du körperliche Defizite obendrauf auch noch gehabt hast. Hüftdysplasie, Klumpfuß. Was bleibt dem Kind da noch?
Wie viel meinst du, was bleibt dem Kind da noch?
Ja, ich habe psychische Diagnose plus körperliche Diagnose.
Das
stelle ich mir hart vor als Kind.
Das Gute ist auch hier wieder, wie vorher schon gesagt, das Kind merkt das in dem Moment bewusst vielleicht gar nicht so sehr. Also die ganzen körperlichen Geschichten, die sind ja in Anführungszeichen beseitigt worden. Da war ich in einem Alter, an das ich mich nicht mehr erinnern konnte. Das ist das erste Lebensjahr vor allem. Ja. Also okay. Meine Oma, die ist mit mir dreimal in der Woche zur Physiotherapie, jeden Tag daheim Übungen. Muss scheinbar immer blärt haben wie am Spieß bei den Sachen, weil es natürlich schmerzhaft war. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Das in den Folgejahren, ich habe halt immer nur, ich muss mich gut um meinen Körper kümmern, sage ich jetzt mal.
Aber sollte das nicht jeder?
Das sollte tatsächlich jeder. Es hängt natürlich immer vom Leidensdruck ab. Ja. Wenn ich nichts mache, dann kann ich spätestens nach zwei Wochen keine Schuhbandel mehr binden, weil ich so Kreuze habe. Ja. Also von dem her ist das in dem kleinen oder in den jungen Lebensjahren jetzt nicht so rausgekommen.
Wie ist denn weitergegangen mit dem jungen Florian Wildgruber? ADHS-Diagnose, das Körperliche auch mit dabei. Wo hast du deinen Lebensweg irgendwann gefunden?
Mein Vater hat einen Bekannten gehabt, der einen Bauernhof gehabt hat. Und irgendwann war ich halt immer öfter auf dem Bauernhof, vor allem in die Ferien. Und das war wahrscheinlich zu der Lebensphase die schönste Zeit meines damaligen Lebens, weil der Bauer, der hat mich so angenommen, wie ich war, da konnte ich wirklich 100% ich sein. Ich konnte mich verwirklichen, ich hab arbeiten können, ich hab eine kleine Hütte gebaut, ich hab mich einfach verwirklichen können. Und das war mit Sicherheit ein ganz, ganz zentraler Aspekt, mich da verwirklichen zu können und ich selbst Zeit zum Kinder. Und dann war das Zweite mit Sicherheit der Sport, der irgendwann dazu gekommen ist.
Das war jetzt meine nächste Frage gewesen. War Sport für dich dann am Anfang erstmal eine Art Therapie? Kann man das so bezeichnen?
Definitiv. Für einen ADHSler ist mal ganz, ganz platt erklärt, ist das Dopaminsystem im Gehirn gestört. Das heißt, es fehlt einfach ein gewisser Teil von dem Dopamin, was das Gehirn braucht. Und Sport produziert, wie viele wissen, das Dopamin. Dementsprechend sind ATSler sind oft relativ sportlich oder was auch Dopamin produziert, sind Drogen. Dementsprechend entweder Drogen oder Sport sehr häufig. Ja. Und Sport war tatsächlich relativ häufig für mich eine gute Sache. Tatsächlich haben meine Eltern gewusst, okay, Sport würde helfen, habe dann auch relativ viel ausprobiert. Das war aber nie so, dass ich irgendwo extrem hängen geblieben bin. Das ist erst gekommen Ende der Grundschulzeit, wo ich mit dem Handball angefangen habe. Das hat aber ganz, ganz früh mit dem Trainer dann auch zum Tag gehabt.
Wieder ein Mensch, der quasi dich gefördert
hat,
so wie jeder jemand braucht. Genau. Sport ist jetzt mal das eine. Du warst ja kurz, was ich auch beim Handball kurz vor der bayerischen Auswahl auch als Torwart, ein bisschen zu klar dann, aber das ist ja wurscht. Sport ist das eine. Wie kommt man dann zum Triathlon? Das ist ja irgendwie die fast für mich eine der extremsten Formen, die man als Sportler betreiben kann.
Es ist immer alles eine Relation. Also ich sage jetzt mal, Handball war für mich sehr, sehr zentral. Ich war super, super, super enttäuscht, als ich halt einfach Eising habe müssen, dass ich zu klein bin, um in der Bundesliga im Tor zu stehen. Und dementsprechend habe ich dann mit dem Studium angefangen. Ich war 17, relativ jung für Studium und war im Fitnessstudio. Und da gab es Leute, die Triathlon gemacht haben und erzählt haben, hey, da ein 3,8 Kilometer Schwimmer und 180 Radlfahren und Marathon. Wer macht denn sowas?
So geil, einmal,
wir müssen
nur an der Klatsche haben, genau, wer sowas macht.
Genau. Und dann gab es ein Lauftreffen im Fitnessstudio und da habe ich mitgemacht. Ich war vom Handball nur relativ fit. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, ein bisschen zum Trainieren, ein bisschen zum Laufen. Und dann habe ich gemerkt, okay, mit Trainieren werde ich schneller, logischerweise. Und scheinbar kann ich das relativ gut. Und was ich immer schon gut kennen habe, war Dinge zu machen oder Dinge abzuarbeiten. Ja, und ich war immer schon diszipliniert und fleißig. Ja. Und dementsprechend habe ich dann festgestellt, und das ist ja Triathlon oder Laufen, Ausdauersport generell prädestiniert dafür. Das ist ein reiner Fleischsport.
Aber gut, du hast das ja auch bei einer Sportart beim Laufen Marathonläufer belassen können.
Richtig, aber der ADSler, der belässt das Sentence bei der einfachsten Variante. Okay. Ja. Und das war halt so eine ganz zentrale Erkenntnis, gar nicht so sehr extrem bewusst, aber so unterbewusst, okay, du bist diszipliniert und fleißig, wenn du trainierst, dann wirst du immer besser, schneller, du bist Erster, Zweiter, Dritter, Erster, kriegst Anerkennung, ja, und dann ist das halt einfach so ins Laufen gekommen. Und dann sind wir beim Thema Hyperfokus. Der ADSler sagt nicht, ja, ich mache jetzt ein bisschen Triathlon, sondern der ADSler sagt, okay,
ich mache Triathlon.
Radl zu und das und dann Schwimmcoach und dann normaler Coach und das und das und das. Ja. Also so hat es auch gefallen, dass ich halt dann das Ganze weiterentwickelt habe. Ja.
Es klingt dazu, als war der Sport für dich das beste Medikament gewesen, das du jemals bekommen hast. Müssten wir eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern müssten wir jetzt wahrscheinlich allen Eltern, die ADHS-Kind haben, raten, das Kind vor allem sportlich zu fördern?
Es ist mit Sicherheit ein großer Teil, weil du im Sport dich selber extrem gut kennenlernst. Ja. Ob das der Leistungssport sein muss?
Na, gar nicht Leistungssport, aber zumindest.
Ja, also zumindest sportliche Aktivität hilft sehr. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt schlicht und ergreifend Menschen, die haben keine große sportliche Veranlagung und das ist auch vollkommen okay. Dann, ich sehe es ja jetzt bei mir im aktuellen Leben, der Sport kann so riesen Stellenwert mehr. Er ist da, er läuft mit. Ich mache für mich was, dass ich gesundheitlich einigermaßen in der Spur bin. Ich habe aber einen anderen Ersatz gefunden. Das heißt, ich mache sehr viel handwerklich mittlerweile, was auch wieder
Art von Bewegung ist,
sehr kreativ ist, wo wir wieder genau in dem ADS-Thema drin sind. Ich kompensiere das in Anführungszeichen jetzt über anderes Thema.
Jetzt waren wir beim Sport, du hast irgendwann, also beim normalen Triathlon im Fitnessstudio, aber jetzt hast du irgendwann den Weg sogar als Profisportler eingeschlagen. Was darfst du sagen, was ist das Härteste daran, jeden Tag nicht Sport machen zu dürfen, sondern am Ende dann vielleicht sogar machen zu müssen?
Jetzt mache ich mir vielleicht bei manchen Triathleten keine Freunde.
Macht nichts.
Triathlon ist auf einem hohen Niveau. Nicht auf einem niedrigen Niveau, also wenn jetzt einer gerne Luft schwimmt, so ein Radl fährt, alles fein. Auf einem hohen Niveau ist Triathlon ein sehr ego-getriebener Sport. Dann heißt, wenn man Triathleten fragt, Profisportler fragt, warum machst du das? Ja, es macht mir Spaß und kommen meine Grenzen aus.
Stimmt aber nicht, ehrlich,
oder? Es macht null Spaß. Es macht einfach nicht Spaß, in der Früh um 6 Uhr zum Schwimmen zu gehen und bei jedem wieder zum Laufen und Radl zu fahren. Wie du sagst, ab einem gewissen Level kommt halt Müssen dazu. Und ich formuliere es jetzt mal ganz heftig, als ich mit dem Leistungssport aufgehört habe, hat es sich angefühlt, als würde ich aus dem Gefängnis entlassen werden. Ja.
Ach, krass.
Und das war so eine Leichtigkeit zu spüren, zu wissen, okay, ich muss jetzt morgen in der Früh nicht laufen oder ich muss jetzt nicht schwimmen oder was auch immer. Ja. Und das ist halt oft bei das Thema, das merkt man im Laufe, das merkt man nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein schleichender Prozess, der sich irgendwann entwickelt.
Ja. Aber wie bist du mit diesem Müssen dann umgegangen? Aber ich kann mir vorstellen, unsere Schüler, die haben ja auch die haben jetzt keine Triathleten, aber die haben ja auch verschiedene Disziplinen, das abarbeiten müssen und müssen ja auch in einem gewissen Maße, müssen entschuldigen, müssen Hausaufgaben machen. Hast du da irgendein Patentrezept, wie man mit dem Müssen umgehen kann?
Also die große Herausforderung ist ja, es zu schaffen, sich mal ganz banal ausgedrückt, sich so weit den Arsch aufzureißen, dass man vorwärts kommt, aber sich den Arsch nicht so weit aufzureißen, dass man dran kaputt geht. Ja,
das ist aber schwierig.
Das ist sehr schwierig, das ist eine Herausforderung. Ja. Das heißt, eine gewisse Disziplin und ein gewisser Fleiß hilft unglaublich, weil man den Effekt danach umso mehr spürt. Das heißt, das Erreichen des Ziels macht einen glücklich, stolz. Man merkt, okay, man hat was geschafft. Das heißt, man wird immer wieder durch so Phasen durchgemessen. Und ich sage jetzt mal, wenn diese Phase nicht länger dauert, als wie vielleicht für Prüfung vorbereiten, ein paar Wochen oder ja, was auch immer, dann ist es überschaubarer Zeitraum. Ja, aber wenn du Tag ein, Tag aus, über Jahre hinweg, was machst, was dir wenig Freude bereitet, sagen wir es mal so, die Freude beim Triathlon besteht ja darin, dass es vorbei ist.
Am Schluss im Ziel zum Stehen.
Das, und
zum
also generell, wenn man was macht, wo die Freude darin besteht, dass es vorbei ist, dann sollte man das hinterfragen. Ja. Dementsprechend, ja, wenn es über einen gewissen Zeitrahmen geht, okay, ja, dann passt es. Aber sobald es halt irgendwie über viele Jahre geht, wenn ihr Studium macht, das mir überhaupt keine Freude bereitet, schwierig. Wenn ihr Studium macht, das mir Freude bereitet, aber ich weiß, boah, ich habe jetzt da, keine Ahnung, meine Abschlussarbeit oder Zwischenprüfung, dann muss ich mich da reinknien. Ja.
Aber so, ich glaube, so Phasen hat jeder mal im Leben. Es kann nicht 100%.
Immer.
Kommen wir zu dir als Sportler nochmal zurück. Du warst 2015 deutscher Meister im Triathlon und 2016 dann sogar Europameister. Und jetzt eine kleine Geschichte von mir. Wir haben uns damals über Zeitungen ja schon kennengelernt und wir haben damals, weiß ich nicht, du warst in Wiesbaden ausgemacht. Ja, so nach dem Rennen telefonieren wir mal, bis du gelaufen ist und so weiter. Und dann habe ich die, ich glaube, sogar eine Stunde nach dem Rennen angerufen und Flo, wer ist gelaufen? Ja, ich bin Erster geworden und ich bin jetzt Europameister. Wie? Du hast also quasi überhaupt nicht damit gerechnet, dass du Europameister wärst. Das war nie geplant. Was geht einem durch den Kopf, wenn man durchs Ziel läuft und realisiert, oh, jetzt bin ich Erster und jetzt bin ich auch noch Europameister. Das ist ja nach dem Weltmeister und Olympiatitel vielleicht das Größte, was man erreichen kann.
Also wenn Menschen mir das sagen oder wenn Menschen das bewundern, dann kann ich das immer nicht fassen, weil dann denke ich mir so, wo ist jetzt das Besondere? Ich habe doch nichts anders gemacht, außer geschwommen, Radl gefahren und gelaufen. Jeden Tag einfach. Ich habe das jeden Tag gemacht und sonst habe ich nichts gemacht. Weil so, man denkt, da ist so ganz viel Magie dahinter oder so ein Zauber dahinter, aber der besteht halt einfach nur darin, dass du jeden Tag in der Früh aufstehst. Ja, natürlich gehört ein bisschen mehr dann dazu, aber das habe ich für mich auch in dem Moment, natürlich habe ich darauf hintrainiert, auf dieses Ziel, aber das zu erreichen, war dann für mich auch nochmal einfach was Außergewöhnliches dann auch. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war bei einem Wettkampf, es war zwar ein anderer Wettkampf in St. Pölten in Österreich, wo ich mehrmals gewonnen habe und dann stehe ich da in der Früh, das glaube ich war die dritte oder vierte Teilnahme, stehe ich in der Früh da an dem See, es sind da 2.500 zusätzliche Athleten und dann denke ich mir so, hey, ich habe das im Moment gehabt, wo ich das aufgenommen habe, wie so ein Zeitloop, wenn ich mir denke, hey, du warst hier jetzt schon 2-3 Mal.
2000 Leute.
Ja. Und man stellt sich da vielleicht manchmal ein bisschen selber zu weit, es stellt das eigenes Licht zu weit unter den Scheffel, weil man sieht dann den und denkt, boah, der schaut fit aus und der schaut fit aus und boah, schau mal.
Warum du?
Ja, warum ich jetzt? Ja. Aber genau das ist der Punkt dahinter, ist einfach zu gehen diesen Weg. Ja. Und dann wird man erstaunt sein, was man da rauskriegt, wenn man diesen Weg einfach nach und nach immer geht.
Ich finde auch, dass man ab und zu mal auf sich auch stolz sein darf. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Schule im Ganztag, im gebundenen Ganztag, ein Lerntagebuch und da ist zum Beispiel eine Rubrik drin, sich selber mal auf die Schulter zu klopfen, rauszustellen, was habe ich in dieser Woche gut gemacht. Weil das finde ich auch viele Zeiten vorkommt, dass man das auch mal rausstellt, nicht immer bloß das Negative kritisieren. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast auf diesen, oder habe ich herausgehört, auf diesen Europameistertitel jetzt gar nicht so ganz explizit hingearbeitet. Auf was du schon hingearbeitet hast, war der Triathlon auf Hawaii. Das war so dein bisschen ein Lebensziel, habe ich so den Eindruck immer gehabt. Nimm uns mal kurz mit, was ist das Eindrücklichste oder Eindrucksvollste, was du da mitgenommen hast von Hawaii?
Also das allererste Mal, das was mir wahnsinnig im Kopf geblieben ist, ich habe 7 Jahre lang diesen Triathlon Hawaii immer wieder im Kopf gehabt. Und dadurch, dass das natürlich örtlich relativ weit weg ist, war nie die Möglichkeit, da mal kurz vorbeizuschauen vorab. Und ich habe natürlich immer Videos gesehen, ich habe Filme gesehen, ich habe Fotos gesehen. Und ich habe mir über 7 Jahre lang immer wieder vorgestellt, wie ist das? Ich war beim Laffer im Winter, es war kalt und ich habe mir vorgestellt, wie ist das da über die Ziellinie zum Laffer? Und ich komme auf Hawaii an, das war 5 Wochen vor dem Rennen und ich stehe da an dem Digme Beach Horst, wo der Start ist und ich habe das Gefühl gehabt, ich war schon mal hier. Und Okay. Das war einfach die Magie einer Vision, die man hat, wenn man sich die immer wieder vorstellt und du denkst, hey, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt und dann am Morgen des Wettkampfs, ich habe mich aufgewärmt, es war nur eine Viertelstunde bis zum Rennen und dann ist der Heli gekreist, der Kamera-Heli und die Sonne ist aufgegangen über dem Meer und ich bin so kurz stehen und dachte, hey, du bist jetzt gerade da, wo du 7 Jahre
lang... So, du hast das schon realisiert?
Ich habe das massiv realisiert, ja. Zumal muss ich natürlich auch dazu sagen, mir klar war, nach dem Rennen auf Hawaii wird es vorbei sein im Leistungssport. Aber ich habe das sehr, sehr aufgenommen in dem Moment. Ja.
An was denkst du am meisten auf Hawaii? An die Belastung oder eher an das durch die Ziellinie laufen? Oder denkst du überhaupt nur an die Zeit?
Ich denke schon auch viel dran. Es hört sich jetzt vielleicht für den Zuhörer, für die Zuhörerin ein bisschen wehmütig an oder desillusionierend an, wenn ich jetzt sage, das Erreichen des Ziels war gar nicht so das Relevante. Weil ich muss dazu sagen, der erste Gedanke, den ich hatte, als ich über Ziellinie gelaufen bin, war nicht geil, ich habe es geschafft, sondern der war, für das alles hast du jetzt 7 Jahre trainiert.
Ja, das ist ein unspektakulärer Zielraum, so, oder?
Nein, überhaupt nicht, aber auch hier wieder, wir Menschen, glaube ich, neigen im Allgemeinen dazu, dass wir uns vorstellen, wenn wir bestimmte ganz große Lebensabschnitte erreichen, dass danach alles anders ist. Und ich habe sehr viel Kontakt mit Sportlern oder Geschäftsinhabern, die wirklich unternehmerisch unglaublich erfolgreich sind. Und die nüchterne Erkenntnis ist, es ist gar nichts anders nachher. Es ist absolut gar nichts anders, außer dass du weißt, okay, du hast es geschafft. Und dementsprechend ist das so eine gemischte Sache. Das eine, okay, es muss nicht sein oder es müsste nicht sein. Auf der anderen Seite ist der Weg dorthin, wer bist du auf diesem Weg dorthin geworden, eigentlich viel relevanter als wie die Tatsache, dass ich da über die Ziellinie gelaufen bin.
Ich kann das bestätigen, ich mache seit einigen Jahren Alpenüberquerungen auch in extremer Form mit meinen Schülern und ich sage auch immer, das Ziel am Gardasee oder am Comer See oder jetzt heuer fahren wir das erste Mal in dem Schuljahr ans Meer auch, von Furt aus, das Ziel ist eigentlich fast wurscht. Ich finde, der Weg zwischendurch, das Absolut. Ist wie eine Reise, die viel mehr wert ist als das, was am Schluss rauskommt. Das ist eine Momentaufnahme, jetzt sind wir am Gardasee, super. Ich darf es nur ganz kurz gerne ansprechen. Du hast dann relativ früh deine professionelle Sportkarriere beendet, viel früher als manche das machen. Und mittlerweile sanierst du Häuser und Gärten, obwohl du ein abgeschlossenes Studium im Bereich Gesundheitsmanagement und Sportpsychologie hast. Was steckt da dahinter? Ist das wieder das Rückbesinnen auf diesen Bauernhof, das du vorher angesprochen hast?
Das mag mir nein spielen. Also wenn mir jemand fragt, was ich beruflich mache, dann ist die Antwort tatsächlich meistens nicht so einfach. weil ich mein Leben tatsächlich darin besteht, Vorträge zu halten, Seminare zu machen, hin und wieder noch Personal Training zu machen, Vortragscoaching zu machen und dann halt auf Baustelle zu fahren.
Bist du so einer von den Handwerkern, die sagen, ich komme gleich wieder?
Ich komme gleich wieder, ja so ungefähr. Naja, Gott sei Dank mache ich meistens meine eigenen Sachen und bin ja nicht so von den Kunden abhängig, zumindest auf der Baustelle. Aber das ist halt auch wieder der klassische ADSler. Also viele unterschiedliche Sachen, viel Abwechslung, auch beim Handwerken selber. Ich könnte mir nicht vorstellen, einen Handwerksberuf auszuüben bis zum Ende meines Lebens, sondern ich liebe es zum Beispiel, irgendein Projekt zu machen, wo ich unterschiedlichste Sachen machen muss mit Holz und mit Gartenbau und das und das und das. Das ist das, was mich erfüllt. Und häufig gehe ich auf Nacht ins Bett und denke mir, hoffentlich geht die Nacht schnell rum, weil ich freue mich schon so drauf, dass es morgen weitergeht. Ja. Und das ist ein massiver Unterschied im Vergleich zu früher mit meinem Leistungssport. Da bin ich ins Bett gegangen, ich muss in der Früh um 6:30 sehen, das kalte Wasser rein. Ja, von dem her, es ist halt äußere Zeit im Leben und ich möchte die frühere Zeit nicht missen wollen, weil es ein Teil dazu beigetragen hat, dass ich jetzt da bin, wo ich stehe. Ja.
Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Stopp Mimimi, warum aufgeben keine Option ist. Wann hast du das letzte Mal aufgegeben?
Wann habe ich das letzte Mal aufgegeben? Wahrscheinlich beim fünften Knädel beim Essen. Wann habe ich das letzte Mal aufgegeben?
Oder hast du überhaupt schon mal aufgegeben?
Aufgeben ist, glaube ich, immer relativ gesenkt zu dem Output, den es geben soll. Also ich bin mittlerweile in einer Lebensphase, wo ich mal in bestimmten Situationen im Gespräch mit anderen Menschen immer mehr denke, ja, du hast recht, du hast einfach recht. Nur weil ich nicht mich darauf einlassen möchte, zu dem zu erklären. Also irgendein Hollywood-Schauspieler hat das mal gesagt, ja, er ist mittlerweile in einem Alter, wo er, wenn jemand kommt und sagt, 2 plus 2 ist 3, dann sagt er, du hast absolut recht, happy birthday, I wish you all the best. Ja. Dann ist man, glaube ich, in einem Zustand, wo man weiß, okay, es ist gut. Ich bin, glaube ich, wenn mir eine Sache wichtig ist, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer, mich davon abzubringen, aufzugeben.
Okay, oder andersrum gefragt, liegt Florian Wildgrube überhaupt mehr auf der Couch? Oder hast du überhaupt eine Couch daheim?
Cowboy? Na, tatsächlich ist das auch hier wieder, gerade bei ADS-Laden, Spannung, Entspannung, also ich kann gut entspannen, wenn ich platt bin. Aber sobald ich einigermaßen erholt bin, so Urlaub, schwierig. Erster Tag, Strand, okay, und dann denken wir, und jetzt hat. Ja. Also von dem her ist Anspannung, Entspannung. Eher so der klassische, wir so Löwe jagen, Rumlaufer und dann aber sehr faul unterm Baum liegen. Ja. Also,
den Erfolg genießen. Eine Frage, die wahrscheinlich viele interessieren dürfte, hast du als Sportpsychologe ein Patentrezept, die eigene Komfortzone zu verlassen? Weil ich denke mal, du bist der Großmeister darin, die eigene Komfortzone einmal zu verlassen.
Das Patentrezept gibt's. Das Patentrezept lautet einfach machen. Das hört sich jetzt leider sehr banal an. Aber folgende Situation. Ich nehme jetzt einfach, es ist eigentlich total egal. Die Komfortzone bedeutet immer, ich mache irgendwas oder ich möchte irgendwas machen, was mich mehr Aufwand kostet, als es normal der Fall ist. Ja, irgendeine Sache, die mir wichtig ist. Ich nehme jetzt einfach mal ein schwieriges Gespräch mit Partner oder Partnerin. Mhm. Das Gespräch ist mir wichtig, aber dafür müsste ich meine Komfortzone verlassen. Je länger ich jetzt überlege, wie mache ich das, wie fange ich am besten an, mache ich es überhaupt, je länger ich überlege, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Komfortzone nicht verlasse. Je schneller ich durch diese, Panikzone hindurchgehe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, logischerweise, dass ich es umsetze. Ja. Und das kostet eigentlich auf alle anderen Sachen umsetzen.
Auf den Sport zum Beispiel? Wie kann man das umsetzen auf den Sport?
Die Leute fragen mal, Flo, wie hast du dich früher motiviert? Dann sage ich, gar nicht. Ich habe es einfach gemacht. Wenn ich frage, wie motivierst du dich zum Zähneputzen?
Machst du auch einfach.
Ja. Das heißt, es darf gar nicht zur Debatte stehen. Und dann gibt es natürlich so ein paar kleine Sachen. Ja, wenn ich weiß, in der Früh ist die Gefahr groß, dass ich nicht aus dem Haus gehe, dann richte ich mir am Vorabend schon mal alles her. Je mehr Hinderungsgründe ich auf diesem Weg dahin habe, je mehr Möglichkeiten der Ausreden ich finden könnte, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine finde. Also dementsprechend, ich richte mal das Herz zum Laufer, es steht alles parat und dann in der Früh denke ich gar nicht mehr darüber nach, ob ich zum Laufer gehe oder nicht.
Ja, was ich auch festgestellt habe, was oft hilft, sind Verbindlichkeiten schaffen, mit Leuten was ausmachen. Ja. Wir haben zum Beispiel während der Corona-Zeit, wir haben in der Feuerwehr bei uns einen Sportraum und wir haben dann uns darauf geeinigt, dass man da reservieren muss, dass man bloß eine Reihe geht. Und das hat mir wahnsinnig viel geholfen, weil wenn ich da in die WhatsApp-Gruppen reingeschrieben habe, ich bin heute von 15 bis 16 Uhr, war ich hätte mich überwinden müssen, da wieder abzumachen, weil dann hätte jeder mitgekriegt, dass der hier jetzt doch nicht zum Sport geht. Zum Abschluss, Flo, gibt es was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben würdest?
Du kannst mehr, als du glaubst.
Okay. Flo, vielen Dank, dass du da warst, dass wir über deinen Lebensweg, über sehr, finde ich, sehr persönliche und private Einblicke gesprochen haben und dass du uns, finde ich, schon sehr viele Tipps mit auf den Weg gegeben hast, wie man das Leben vielleicht auch ein bisschen meistern kann oder wie man auch schwierige Situationen meistern kann. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich und zwar, wir haben einen Schulshop, da gibt es mit alles Hoodies, T-Shirts und so weiter, es gibt aber auch Tassen und ich habe jetzt mal eine rausgesucht, ohne zu wissen, ob du das überhaupt brauchst, weil du das machst, da steht nämlich Schreibtischpause drauf. Wenn du mal eine Schreibtischpause machst, denk an uns, ans Maristengymnasium in Furt. Ansonsten vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für alle daheim, die zuschauen über YouTube oder auch über Spotify uns zuhören. Wir hören uns, wir sehen uns. Viel Spaß beim Anhören dieser Folge und auch der anderen Folgen auf Spotify oder auch auf unserer Homepage. Schönen Nachmittag, schönen Abend und dir vielen Dank, Flo.
Vielen Dank.